Mit der Technik, da muss man auf manche Dinge sich einspielen, in die man nicht eingeübt ist. Und dann kann es vorkommen, dass da was davon springt. Also seid ganz lieb gegrüßt und ich möchte euch an diesem neuen Tag herzlich grüßen aus Philipper 4,4. Ihr kennt ja diese Stelle. Bei uns sagt man etwa der Vierradantrieb. Das ist vielleicht bei euch auch bekannt. Also wenn es etwas mühselig geht, wenn es schwierig wird im Alltag, dann diesen Vers Philipper 4,4 zu Herzen nehmen, ihn auch betend vor den Herrn bringen und es geht wieder besser, wenn Paulus hier sagt, diesen Christen, ich fange mal bei Vers 1 an, daher meine geliebten und ersehnten Brüder, Freunde, meine Freude und mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Also freue ich mich immer, wie müssen die Frauen gekämpft haben, wie müssen diese Brüder miteinander gekämpft haben. Da war es manchmal schwer. Das war nicht immer so einfach. Da ging es mit zwei Gängen nicht mehr. Da braucht es mehr. Und so sagte, ich bitte auch dich, mein echter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn allezeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Also ich denke mir manchmal auch am Morgen aufwache, manchmal so die ersten Gedanken, das sind manchmal schon so ein Schwall aus der Vergangenheit, von Erfahrungen, von Diskussionen, ein Schwall in die Zukunft hinein, was kommt alles. Und dann sage ich so, nix da, der Herr ist mein Herr und ich bin frei in ihm. Und dann kommt die Freude hoch. Und dann sage ich mir, ja, er gebietet in seinem Gebot über den Apostel, freut euch im Herrn alle Zeit. Und da dürfen wir dankbar sein, dass der Herr sein Gebot wahrmacht, wenn wir das dann, was da geschrieben steht, auch bewusst zu Herzen nehmen. Auch bei unseren Diskussionen gestern und heute, man könnte meinen, wir seien schon eine Woche hier zusammen gewesen. Und ganz bestimmt sagen wir, wollen wir nicht sagen, eben was jetzt gesagt worden ist, die Bibel ist gefälscht, aber wir wissen, dass zum Beispiel die gute Nachricht in die ökumenische Übersetzung in Bezug auf verschiedene Themen die katholische Denkweise reingenommen hat. Aber es sind nur Übersetzungen, nicht neuzeitliche, nicht die Bibel ist gefälscht. Ja, also da müssen wir sagen, das wäre schlimm, wenn wir sagen, die Bibel ist gefälscht. Eine Übersetzung kann Anpassungen vornehmen in Bezug auf die Neue Weltkirche, so wie jetzt die Schwulenkongregation, hätte ich bald gesagt, ja demnächst auch eine neue Bibel rausgeben will, wo einfach dann ganze Texte fehlen. Und die Feministenbewegung, die haben ja schon einiges rausgegeben und da kommt dann auch eine neue Bibel auf den Markt. Also wir werden in den kommenden Jahren viele Übersetzungen bekommen von jeder, wie soll ich sagen, ich möchte fast sagen, gottlosen Richtung. Wobei da immer auch viele mitgehen, die naiv mitgehen, ohne dass sie böse sind, verstehen wir. Also da wird vieles auf uns zukommen. Ich sage manchmal, meine Frau, unsere Großkinder, die werden nicht mehr wissen, was jetzt, weil da werden 20 verschiedene Übersetzungen geben, da werden viele Teile fehlen, das wird kommen, das ganze Teile raus sind. Bei den Homosexuellen wissen wir schon, was da rausgenommen sein wird. Bei diesen Organisationen, auch bei den Feministinnen, wissen wir auch schon bereits, können wir erahnen, was da wegfallen wird und andere werden herumkrempeln. Ja, also, und in all dem könnte einem übel werden, es könnte einem buchstäblich schlecht werden, sagen wir schlecht werden, wenn man daran denkt. Und dann, ich sage mir, ich habe ein Anrecht als Kind Gottes, ich darf mich freuen in dem Herrn. Wir haben ein Herr und Gott und er wacht über uns in, mit und durch Jesus Christus. Also will ich mich nicht ängstigen, sonst könnten wir vergehen vor Angst und Bange, stimmt's? Ja, ich könnte keine Freude mehr haben. Dann wäre ich froh, ich hätte nie was von Christus und von der Bibel gehört, wenn mir das so das Leben kaputt macht, ja dann bitte, dann hätte ich lieber nie was hören wollen. Aber ich kann nur darin mich finden, im Herrn, dass ich weiß, er ist das Haupt seines Leibes, der Gemeinde, und er wacht über uns, er steht über uns. Und dann möchte ich zum Thema Konzil noch eine Stelle lesen aus dem Epheserbrief, und zwar Epheser Kapitel 4. Auch hier eine Ermahnung des Paulus. Ich ermahne euch nun, also die ersten Verse, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das ist unsere Aufgabe, das dürfen wir, das ist sogar ein Privileg, das wir haben. Wir schauen auf unsere Berufung, wir schauen auf alles, was der Herr uns geschenkt hat, schenkt und was vor uns liegt, was er uns noch schenken wird, wenn wir mal mit ihm vereint sein werden, mit dem Haupt, was da alles aufbrechen wird, was da alles losgeht, da freuen wir uns. Wir schauen auf diese Dinge und sagt dann eben, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut, ja, und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Ja, ich denke, das streben wir ja auch an. Und dennoch leben wir in einer Zeit, in der wir auch unterscheiden sollen, uns auch absondern sollen, herausgehen sollen aus der großen Hure, die sich da aufmacht, alles zu verschlingen, was den Hauch oder den Namen des Christus trägt. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Und gerade die katholische Hierarchie benutzt diese Stelle, die ich jetzt gelesen habe, und andere Stellen, um die Einheit zu dokumentieren und sagt immer wieder, das ist die Einheit, die wir haben. Also es darf keine Absonderung geben, keine Abspaltung. Und die Eucharistie soll ja dann ist ja das Sakrament auch der Einheit. Also wenn dann alle eins sein werden, dann werden wir gemeinsam Eucharistie feiern, dann gibt es dann keine Christen mehr, die außerhalb dieser Einheit sind, sagt der Vatikan. Aber da innerhalb der protestantischen Kirchen und Gemeinschaften noch keine Einheit, volle Einheit sichtbar ist, zuerst muss die unter den Protestanten sein und dann werden wir zusammen Eucharistie feiern. Und so fordern die Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe überall vor Ort die Protestanten auf, die protestantischen Bischöfe und Bischöfinnen auf, schaut, dass in euren Reihen jetzt die Einheit kommt. Gell? Die muss jetzt zustande kommen. Und auch zwischen den christlichen Gemeinschaften. Nicht? Wenn die katholische Hierarchie in den Dokumenten von Kirche und Christlichen, von Christen und christlichen Gemeinschaften spricht, oder von Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, dann meint sie unter Kirchen die alten Staatskirchen, nicht? Lutheraner, Anglikaner, Orthodoxe und so weiter. Und christliche Gemeinschaften sind die Freikirchen. Die bezeichnet man in allen Dokumenten als christliche Gemeinschaften. Und so geht der Appell an alle evangelischen Führer und Köpfe: Macht Ordnung in euren Reihen, Schulterschluss, alles was protestantisch ist, alles was freikirchlich ist, zuerst alle Freikirchen untereinander, alle Staatskirchen untereinander, dann die protestantischen Staatskirchen mit Freikirchen und dann alle zusammen mit der katholischen Kirche. Dann haben wir die Einheit. Und darum ist dieser Druck da. Ich sehe das bei den schweizerischen Köpfen der Freikirchen, die haben mich ja zitiert, ich habe das schon erwähnt, nach Zürich, und ich musste da zu Gerichte sitzen. Und die haben mir gesagt, es ist Schluss, du sagst nichts mehr über die katholische Kirche, du schweigst. Verstehen? Die haben mich behandelt wie der letzte Dreck. Aber ich habe mich einfach gefreut. Ich liebe sie, diese armen Kerle, ich muss sie lieben. Ich sehe ja, je mehr sie für den Vatikan kämpfen, und das Schöne ist, die Kardinäle, die sitzen dann und freuen sich und denken, wir haben aus den protestantischen reihen unsere Agenten, die für uns streiten, in ihren Reihen. Wir können uns zurücklehnen und so tun, als ginge es uns nicht an. Buchstäblich. Ein Bruder hat mir alle Schande gesagt, hat mich nie angeschaut. Der Jüngste von allen. Ich will ihn nicht schlecht machen. Also wir haben jetzt gerade dort, wo ich in Nördlingen, als ich dort war, kamen zwei Ehepaare und die kennen den sehr gut. Weil die sind von dieser Bewegung, von dieser freikirchlichen Bewegung, kennen sehr gut. Und es ist interessant, wie dieser Bruder sagte, wer gibt dir das Recht, dass du das machst? Da habe ich gedacht, das sagt, höre ich aus dem Munde eines Baptisten oder eines Taufgesinnten. Verstehen wir? Stellt euch das mal vor. Weil das so scharf war, habe ich mir gesagt, ja da, danke Herr, dass du so deutlich zu mir sprichst. Wenn ich solches aus freikirchlichem Munde, nicht mal aus lutherischem Munde oder reformiertem Munde oder anglikanischem Munde, aus einem freikirchlichen Munde höre, dass die mir verbieten wollen, hört man nichts. Ah, muss ich lauter reden, ja. Ah, sorry, ja. Ja, ja, gut. Also, ihr Lieben, dann fühle ich mich immer bestärkt, weil ich weiß, das ist nicht das Reden des Herrn. Das ist das Reden eines Agenten. Das können wir im Geiste Gottes auch bald mal erkennen. Ich habe ihm gesagt, kannst du mich einer Schuld anklagen? Habe ich ja was Falsches gesagt. Aber sie hatten vorher mit den Schweizer Theologen ein Symposium und da kam eine Schrift raus, die ich übrigens auch dabei habe. Und da danken die Schweizer Theologen den Freikirchenführer für alle Mithilfe, für alle Hilfe. Und mich stellen sie als einer hin, der die katholische Lehre verzerrt verbreitet. Und dabei nehme ich immer so viel Literatur mit, Bücher, dass jeder nachlesen kann. Verstehen wir? Damit man das, mir das nicht unterstellen kann, habe ich ja das Kirchenrecht auch laufend bei mir. Ist sehr abgegriffen. Dann sage ich den Leuten, lest selber nach. Das ist ein Dogma. Lest selber nach. Oder eben die Dogmenkonstitution. Also, ein nächstes Konzil, das würde sich dann mit der vollen Einheit befassen. Also so nehme ich es ganz fest an. Oder es wird dann auch die Maria als Co-Redemptris, als Miterlöserin, das steht ja auch auf dem Tapet, was schon im 12. Jahrhundert gelehrt wurde. Bernhard von Clairvaux, der große Mystiker der katholischen Kirche und andere haben gelehrt, dass am Kreuz Jesus die Hälfte gelitten hat und unten am Fuße des Kreuzes war Maria wie ein Altar. Und auf diesem Altar, der Maria ist, wurde die zweite Hälfte ausgestanden, gelitten. Also Maria ist Co-Redemptris, Miterlöserin. Das wird seit dem 10. Jahrhundert wird das geglaubt. Und es sind jetzt Millionen von Unterschriften in den letzten Jahren beim Vatikan eingegangen, dass dieses Dogma als heilsnotwendige Wahrheit gelehrt wird, dass Maria Co-Redemptris ist, also Miterlöserin. Also 50-50, Jesus und Maria, beide haben die Hälfte gelitten. Und der Vatikan hat dann reagiert und gesagt, aus Rücksicht der ökumenischen Dialoge und Verhandlungen müssen wir warten, bis wir sicher sind, dass alle in der Einheit sind, dann können wir dieses Dogma definieren. Es wird einen Aufschrei geben, aber der verhallt dann ganz schnell wieder, so wie alles bis jetzt, verstehen wir? Ja, sehr geschickt. Und das muss kommen. Der Herr zeigt uns ja, wenn Leute den Boden der Einheit in Christus verlieren und eine andere Einheit, die Einheit dessen, was das Konzil meint und die Eucharistie versinnbildet, dann schlägt er sie mit mächtiger Blindheit. Also das können wir ja vor unseren Augen in den letzten 10 Jahren, hat sich das so rasant entwickelt. Vorher war es noch verdeckt, aber in den letzten 10 Jahren hat sich das rasant entwickelt. Nun, wenn wir von Konzil reden, möchte ich zuerst noch gerade auf etwas hinweisen. Wir haben ja gestern von der Eucharistie gesprochen. Und ihr kennt wahrscheinlich alle diese Schrift Carta Ecumenica. Wir haben die letztes Jahr hier auch präsentiert. Und in der Carta Ecumenica, das ist die Schrift, in der sämtliche europäischen Kirchen, sämtliche Kirchen und Freikirchen mit der katholischen Kirche Schulterschluss gemacht haben und alle bekennen, sich verpflichten, auf die gemeinsame Eucharistiefeier hinzuarbeiten, also auf das katholische Messopfer hinzuarbeiten. Jetzt, wenn ich sage, sämtliche Kirchen, dann sind das Köpfe, die unterzeichnet haben, aber nicht unbedingt die Gemeinschaft. Ich weiß von vielen, vielen inzwischen, die diese Charta gelesen haben, waren entsetzt und sagen, niemand hat uns was davon gesagt. Und diese Charta ist ja unterzeichnet worden in Straßburg am 22. April 2001 im Namen der europäischen protestantischen Kirchen und Freikirchen war es der Metropolit Jeremy, Präsident der Konferenz Europäischer Kirchen, und im Namen der katholischen Bischöfe Europas war es Kardinal Miroslav Fulk von Tschechien, also von Prag, nicht? Und man hat gemeinsam in Straßburg das unterzeichnet und hier verpflichtet man sich, die Taufe gegenseitig anzuerkennen. Also der Streit zwischen Baptisten und Landeskirchen in Bezug auf die Taufe und Taufverständnis darf nicht mehr diskutiert werden. Die katholische Kirche glaubt, dass die Taufe rettet, der Taufritus. In der neuen Einheitsübersetzung ist das dann auch so formuliert. Das ist jetzt zum Beispiel in der Übersetzung eine Veränderung. Da hat man das so gedreht. Und der Katholik sagt dann, ja, da steht ja, dass wir durch die Taufe, nicht durch den Glauben gerettet werden. Durch das Taufritual steht ja so, verstehen wir? Also, und die Kirche verbietet dann, sie verändert und sagt dann, es darf nicht diskutiert werden. Wir wollen einander akzeptieren, jeder in seinem Verständnis. Versteht ihr? Und ich will damit sagen, und damit verlässt der Bibeltreue unter Umständen den Boden des Christus und dann wird er wird fallen, verstehen wir? Der Protestant wird fallen, der Freikirche wird fallen, die katholische Kirche fällt nicht in ihrer Position, jetzt noch nicht, verstehen wir? Es kommt der Tag, da Babylon fallen wird. Also sie verpflichten sich, auf die gemeinsame eucharistische Gemeinschaft hinzuarbeiten, gemeinsam zu evangelisieren, gemeinsam. Also man muss die katholischen Bischöfe fragen, wenn Freikirchen evangelisieren wollen, müssen sie zuerst den Bischof der lutherischen Kirche oder den katholischen Bischof fragen, ob sie das dürfen. Dort, wo ein Bischof Sitz ist. Und da sind die Kirchen, die keinen Bischof haben, ganz dumm dran, weil man muss einen Bischof fragen. Sonst darf man nicht mehr evangelisieren. Das läuft jetzt in Europa an. Verstehen wir? Also wir haben hier schon das Ganze, die Charta kann man in einem Verlag bestellen und durchlesen. Schlicht und einfach. Ja bitte, das hat nichts mit Verzerrung zu tun. Und es ist darin auch gesagt, wir verpflichten uns alle, dass wir das Leben, das geistliche Leben anderer Kirchen kennen und schätzen lernen wollen. Also ich muss die katholische Kirche nach dem ökumenischen Konzept neu schätzen lernen. Das verlangt man von mir hier in dieser europäischen Charta. Ja, ich brauche die nicht neu kennenzulernen, schätzen zu, ich will die nicht schätzen lernen. Ich schätze manche Katholiken, ja, aber nicht das System, aber das zwingt man, will man mir abzwingen. Sonst bin ich ein Feind des Friedens. Also dann bin ich gegen die Konzilien, die Kraft der Einheit demonstrieren in der Welt. Und ich bin gegen den Christus, sagt man, weil ich dann den Leib Christi zerstückele. Verstehen wir? Und wenn ich nicht gegründet bin im Wort Gottes, dann natürlich werde ich unsicher. Aber ich weiß, dass das Wort Gottes eine andere Sprache spricht, die Apostel eine andere Sprache sprechen, als die ökumenische Weltkirche, die da immer mächtiger daher schreitet, zusammen mit den Vereinten Nationen. Jetzt wollen wir ein Bild einblenden. Ich muss jetzt ja auch so punktuell die Dinge herausnehmen. Einige Aspekte. Weil der Papst ist ja der absolute Monarch bei einer Konzilsversammlung. Nicht der Papst hat alle absoluten Rechte und Entscheidungsfunktionen. Ein Konzil ist ja eine Zusammenkunft, und zwar im Namen des Papstes. Der Papst kann entscheiden, ob ein Konzil stattfinden soll oder nicht. Niemand sonst auf der Welt. Das Kirchenrecht, der Codex Juris Canonici, Wir werden nachher auf das eingehen. Wir haben ja hier in diesem Kirchenrecht, Codex Juris Canonici, das ist ein Buch, das eigentlich nur die Priester haben. Da sind 1752 Gesetze enthalten, mit unter, auch noch Untergesetzen, oder wie sagt man, also, Unterparagraphen, ja. Versteht ihr? Das ist eine Menge von Aussagen, aber davon wissen auch die Protestanten kaum was, auch das Volk sowieso nicht. Jetzt, seitdem die Ökumene so weit vorangeschritten ist, nicht mehr zurück kann, kann man das Buch aber auch öffentlich kaufen. Also das kann man kaufen. Das ist der revidierte Kodex von 1983, das kanonische Recht. Das ist das Fundament der katholischen Kirche. Das ist wie ein Logenbuch. Das heißt, hier sind die Gesetze der katholischen Kirche drin. Da braucht es keine Bibel mehr. Verstehen wir? Darum hat die katholische Kirche, das ist die Bibel der Priester, also die Ordnungen sind hier angegeben, an was sich jeder zu halten hat, pyramidenförmig der Papst und dann alle, die in der Kirche zu tun haben. Und keiner kann die Funktionen überschreiten. Keiner kann seine Meinung da reinlegen. Das gibt es nicht. Ja. Warum hat denn der Papst diese Funktion? Warum kann er ein Konzil einberufen, an dem dann die Bischöfe der ganzen Welt eingeladen sind, kommen müssen, wenn sie nicht einen triftigen Grund anbringen können, alle Kardinäle, alle Erzbischöfe, alle Äbte, alle Prioren und viele, viele führende Theologen an den Hochschulen, theologischen Fakultäten, Wissenschaftler, also nicht Priester, aber Wissenschaftler in allen Bereichen des menschlichen Lebens, alles was Rang und Namen hat weltweit, sowohl Theologen wie Nicht-Theologen, müssen antraben. Und die Wissenschaftler aus allen Branchen des Lebens, die nehmen nicht an den theologischen Verhandlungen teil, aber die tagen dann im Umfeld des Vatikans, um Antwort zu geben, zum Beispiel auf die Genforschung. Wie soll sich die Kirche verhalten? Da hat es also hohe katholische Wissenschaftler, die beraten den Papst und sagen, von unserer Kenntnis aus müssen sie in Bezug auf die Genforschung so reden. Darum fragen sich ja die Leute immer, der Papst nimmt ja zu allem Stellung. Der nimmt zu allem Stellung. Zu BSE nimmt er Stellung, gibt dann etwas raus und zur Genforschung kommt was raus und zu diesem und zu jenem. Und da staunen die Leute und sagen, der Mann ist wirklich heilig, weil der weiß ja immer alles. Aber das sind eine riesen Masse von Menschen, aber Tausende, die für ihn arbeiten. Und die sind im öffentlichen Leben tätig, aber werden zu gegebener Zeit abberufen und geben ihre Stellungnahme ab. Gell? Also das ist ein Riesenapparat weltweit. Aber der höchste, der absolute, man kann sagen Diktator, an der Spitze ist nur der Papst. Das Pyramidenauge ist der Papst. Da hat niemand das Recht, darüber oder daneben zu entscheiden, weil das ist alles festgelegt, verstehen wir. Also ein Konzil, im Konzil, da wird die höchste Autorität des Papstes sichtbar. Wir sehen hier die sogenannte dreifache Krone. Wir können jetzt nicht länger auf die Sache eingehen. Normalerweise wurde im Altertum jemand mit einer Krone gekrönt. Ein weltlicher Fürst, ein König, ein Kaiser, bekam die Krone aufgesetzt oder wie Napoleon, er nahm sie sich selbst, setzte sie sich selbst auf. Die katholische Kirche sagte, wir sehen, dass die beiden Schlüssel, das ist das Wappen des jetzigen Papstes, das hat jeder. Diese Schlüssel hat jeder Papst in seinem Wappen. Das heißt, er hat die weltliche Herrschaft und die religiöse Herrschaft. Beides gehört ihm. Weil der Papst der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, ohne den ja niemand zum Vater kommt. Warum? Weil niemand ohne Priester und Sakramente zu Gott kommt. Ist ganz einfach. Also der Papst ist der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden, Vicarius Filii Dei, die Vikar Jesu Christi auf Erden. Also ist wie Christus, im anderen Sinne, er ist Christus. Wir haben gestern ja gesagt, Pius der IX. Hat 1870, als er sich für unfehlbar erklärte, weil er damit die Macht über den Protestantismus noch stärker betonen wollte, er zitierte ja diesen Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer mit mir im Boote sitzt, ist mit mir. Und wer nicht in unserem Boote ist, der gehört nicht zu uns. Also der ist anathemasit, verflucht, verdammt. Schlicht und einfach. Und so glaubte man, Augustinus, wir haben das auch erwähnt, dass das tausendjährige Reich im Papst begonnen hätte. Und da hat man, da liest man in den alten Texten, der Christus kommt nicht mehr daher mit Sandalen, schmutzigen Füßen und einem schmutzigen Rock und verschwitzt und eben wie er zur Zeit hier auf Erden lebte als Nazarener, als herumwandernder Weltenbummler, sondern jetzt, also so sagt man gelegentlich, die Theologen, verstehen wir, also es ist beschämend, sondern jetzt im Papst ist Christus der König, der das tausendjährige Reich leitet. Und ein König, der ein tausendjähriges Reich leitet, der sitzt auf einem Thron. Und da genügt nicht eine Krone, der hat drei Kronen, verstehen wir? Drei ist ja das Symbol auch der Dreieinigkeit, das kommt ja hier dann später auch zum Ausdruck in der ganzen Theologie, alles was man damit verbindet. Und beinhaltet drei Ämter. Vielleicht muss ich so sagen, zur Zeit Damasus, Damasus, das ist ja einer der allergrößten Heiligen der katholischen Kirche. Warum? Er führte Krieg gegen seinen Mitbischof in Rom, Ursinus. Damasus lebte zwischen 366 und 384 und Ursinus zwischen 366 und 367. Beide wollten Bischof werden. Einer war gegen die Trinität, Ursinus lehnte die Trinität ab, Damasus war für die Trinitätslehre. Und so hatten die beiden hatten sie ihre Anhänger gehabt. Und so haben sie sich bekämpft. Und der Kaiser hat sich dann für Damasus entschieden und die Leute von Damasus sind denen vor, haben denen vor Ursinus in der Stadt Rom den Krieg erklärt. Das waren alles Aristokratenfamilien, verstehen wir? Die Bischöfe waren Aristokratensöhne, Damasus und Ursinus. Alles aus den reichsten Senatorenfamilien, die inzwischen christlich geworden waren, in Anführungszeichen. Und die Leute von Damasus verfolgten die Leute von Ursinus und die gingen, flohen in die Kathedrale Santa Maria Maggiore. Das ist ja eine der ältesten Kathedralen in Rom, zur Ehre der Mutter Gottes. Da später kommt ja auch das Dogma, kam ja auch das Dogma der Theotokos. Und ihr zu Ehren haben die dann diese Santa Maria Maggiore Kathedrale gebaut. Und dann wurden dann, hat man die Ziegel gelöst, die Damasus-Leute gingen auf die, das Dach der Kathedrale und haben mit den Ziegeln unten etwa 200 der Ursinus-Anhänger erschlagen. Also wir sehen, die Christen, das Christentum hat also im 4. Jahrhundert schreckliche Zustände angenommen. Und da muss es uns ja nicht erstaunen, dass viele dann flohen, in die Wüste flohen und den Herrn erwarteten. Damit entstand ja das Mönchtum in Ägypten, aber das Mönchtum entartete bald einmal auch schrecklich, weil auch sie sich vom Wort entfernten. Gut, Damasus wurde dann eingesetzt als der führendste Bischof. Das Papsttum war so noch nicht ganz ausgeprägt. Aber die katholische Kirche ehrt am 11. Dezember jeden Jahres den Damasus, weil der Damasus sehr fürstlich lebte, fast wie der Kaiser in Rom. Und darum sagt man, Damasus half dem Bischof von Rom zu höfischem Gehabe. Damasus schuf das höfische Gehabe. Und darum muss er am 11. Dezember von allen Priestern in der Messe angerufen werden, nicht? Dass er die Kirche stärkt, dass sein Geist in der Kirche präsent bleibe. Und als ich in meinem letzten und zweitletzten Jahr habe ich den nicht mehr angerufen. Das war mir ein Horror, verstehen wir? Ich sagte, nein, ich will nicht mit dem in Verbindung stehen, mit einem Damasus. Der hat dann viele umbringen lassen, der Kaiser motiviert. Versteht ihr? Die Bischöfe haben einen Kaiser motiviert, das und das zu machen. Der Kaiser war dann Handlanger letztendlich. Versteht? Und das geht durch die ganze Kirchengeschichte durch. Die ganzen Judenverfolgungen. Der Vatikan hat etwa 20 Millionen Juden umgebracht im Laufe der Geschichte. Davon spricht keiner. Aber der Vatikan sagt, wir haben die Juden umgebracht. Unsere Hände sind frei von Blutschuld. Ja, natürlich, man hat immer die Könige und Fürsten und Baronen genötigt, das zu tun. Sonst hätte man sie exkommuniziert. Und das war für jeden Baron, jeden König Horror. Wenn der Papst mich exkommuniziert, dann habe ich kein Volk mehr. Dann bringen die mich um. Das war so. Ihr kennt ja die Geschichte von Heinrich IV. Das ist ja allbekannt, wie der Papst ihn gedemütigt hat. Ja, das ist ein Beispiel. Aber so gab es viele Beispiele. Und nur in Klammer gesagt, ich habe dann die Heiligen in den letzten Monaten überhaupt nicht mehr erwähnt in der Messe. Das darf man nicht. die muss man anrufen, weil wir stehen ja, in jedem Altar ist ja übrigens ein Leichenteilchen eingemacht, gell? Das habe ich gestern vergessen zu sagen, das steht hier im neuen Kirchenrecht auch enthalten, dass das weiter so gehalten werden muss. Alle Messen heute am Sonntag in der katholischen Kirche dargebracht, dürfen nur auf einem Altar dargebracht werden, dem ein Totenteilchen eingemacht ist. In der Nacht bei der Kirchweihe, wenn die katholische Kirche eine Kirchweihe festfeiert, eine Kirche einweiht, dann wird in der Nacht in Gegenwart des Bischofs oder Priesters oder einer vertraulichen Person, sagt man, wird im Altar hinein, in den Altar hinein, ein Stückchen, also von einer Heiligen oder einem Heiligen eingemacht. Zum Beispiel José María Escrivá, wie heißt er jetzt, der Gründer des Opus Dei, José María, sagen wir immer, ja. Auf jeden Fall, der wurde jetzt heilig gesprochen. Der lebte noch zur Zeit Francos, war ein Freund von Franco, hat es nebenbei gesagt, der Gründer von Opus Dei. Und wenn, der wurde jetzt heilig gesprochen vor kurzem. Also da wird diese Leiche aufgenommen, er starb noch nicht, nicht so lange her, dass er gestorben ist. Und dann wird ein Arm oder ein Bein weggeschnitten, je nach Berühmtheit. Und das wird dann im Vatikan in viele Teilchen zerstückelt und durch ein Verfahren getrocknet. Und jetzt werden Kirchen ja dem geweiht. Und dann bekommt man vom Vatikan ein solches Teilchen. Vielleicht ist es eine Fingerspitze, vielleicht ist es ein Ohrläppchen, je nachdem. Es können auch Haare sein oder auch nur ein Fingernagel. Aber es muss vom Körper oder von den Kleidern einer Person sein. Und das wird dann im Altar eingemacht. Damit ist die Einheit garantiert. Eben das Zusammengehen. Das ist auch eine Art Konzil, verstehen wir. Mit diesen Reliquien ist man verbunden mit dem Vatikan. Als Bonifatius, der Apostel der Deutschen, nicht, nach Deutschland kam. Wie kam er nach Deutschland? Mit was? Mit einem Rucksack voll Leichenteilchen, Knochen, man sagt dann eigentlich Reliquien, ist ein bisschen anständiger ausgedrückt. Aber es ist ja nichts anderes als Leichenteilchen und die hat er überall in Deutschland irgendwo eingemacht. Damit ist das Land dem Papst geweiht und in Verbindung gebracht, eigentlich für immer. Verstehen wir? Weil da gehen ja Gebete begleiten das Ganze. Als Augustinus weiter in Europa weiterzog, haben alle dieses Element mit sich gehabt, Leichenteilchen. Und darum wird heute überall, auch an diesem Sonntag, in allen katholischen Kirchen nur auf Altären das Messopfer dargebracht, Zeichen der Einheit, in der Hoste Zeichen der Einheit mit dem Papst, auch über diese Leichenteilchen. Ja, also das so nebenbei. Der eigentliche erste Mann, der als Papst bezeichnet wird, ist Leo der Erste. Er wird auch Leo der Große genannt. Er war Papst zwischen 440 und 461 nach Christus. Wir haben ja dann ab der Mitte des 5. Jahrhunderts haben wir keinen Kaiser mehr in Rom. Er zieht nach Osten und überlässt den Westen dem katholischen Bischof, dem sogenannten Papst. Leo hat bereits früher bei ganz wichtigen Entscheidungen die Stellung des Kaisers eingenommen im Westen. Und er beanspruchte also das höchste Richteramt, das ist die erste Krone. Und die zweite Krone, er beansprucht die oberste Verwaltung der ganzen Christenheit. Das ist die zweite Krone. Und er beansprucht, das oberste Lehramt inne zu haben. Das ist die dritte Krone. Darum trägt der Papst drei Kronen. Er ist der Herr der Herren, der Herr der Könige, der Herr des ganzen Weltenalls. Er ist einfach der Oberste. Und ihm sich nicht unterwerfen zu wollen, das ist unglaublich, unmöglich. Versteht ihr, nach ihrer Überzeugung? Und jetzt gebraucht der Papst in den letzten Stellungnahmen aus dem Epheserbrief zitiert der Papst jetzt diese Stellen. Ich möchte die gerade kurz erwähnen. Wenn ihr die letzten Enzykliken lest, geht der Papst so weit und zitiert die Bibel und sagt, er hat uns ja das Geheimnis, also Epheser 1, 9, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in sich selbst, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus, Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und sagt der Papst, und wir sind gehorsam und das machen wir jetzt. Und jeder, der sich diesem alles zusammenzufassen widersetzt, der ist der Feind Christi. Ja, und wenn man das dann so liest und sagt, und der Papst sagt, das bin ich. Versteht ihr, wer soll denn von der Volksmasse, wer soll denn unterscheiden können und sagen, das sagt er ja hier von, sagt Christus von sich und von dem Leib, von seinem Leib, aber nicht vom Papst. Das muss man wohl unterscheiden. Und jetzt, der Papst will das umsetzen und Millionen führender Leute sagen ja, das steht geschrieben und das machen wir jetzt. Weil ja der Leib Christi sind ja nur die Katholiken, die mit dem Papst zusammengehen. Alle anderen gehören nicht zum Leib Christi. Also das ist die Frucht des letzten Konzils. Die ganze ökumenische Bewegung ist auf dem letzten Konzil 1962 bis 1965 in Gang gesetzt worden. Und der Papst sagt, das schaffen wir jetzt, alles zusammenzufassen. Papst Gregor der Erste, er war der Erste und man nennt ihn auch Papst Gregor der Große. Übrigens in unserer Familie sind zwei Namen immer, das war nebenbei, Tradition gewesen, Ferdinand, das ist der Teil von den Hugenotten, und Gregor, der Teil von den Katholiken. Das so nebenbei gesagt. Ja, also 590 bis 604 war er Papst und er hat das Papsttum dann zur ganzen Machtfülle ausgeweitet. Das hat er stetig zugenommen, die Machtfülle des Papstes. Und er hat die päpstlichen Reichtümer auch vermehrt. Und die Päpste erhoben dann den Anspruch, klar, uns gehört die ganze Erde. Also die Kaiser und Könige haben sich uns zu unterstellen. Sie sind nur Verwalter der verschiedenen Reiche der Welt. Aber sie sind uns unterstellt. Wir haben beide Schlüssel. Verstehen wir? Uns gehören beide Schlüssel. Auch zwei Schwerter werden oft dargestellt. Das irdische Schwert und das geistliche Schwert. Also beides, wir verwalten beides. Das Wort Gottes, aber auch die politische Seite. Papst Nikolaus I., auch der Große genannt gelegentlich, war Papst zwischen 858 bis 867 und betrachtete sich als der Herrscher über die ganze Welt. Damit war es dann definitiv ausgehandelt, ausgearbeitet. Rom wurde zum Zentrum der Gerichtsbarkeit der ganzen Welt. Und das Erstaunliche ist, dass der Papst nach dem letzten Konzil vor der UNO 1995 die Staatsoberhäupter der Welt einlud, das katholische Kirchenrecht als Grundlage für alle Rechte in der Welt zu nehmen, also für alle als Fundament für alle Rechte in den Nationen. Versteht ihr, sowas hat man noch nie gehört. Und die nicken, es gibt keine Opposition, es gibt Einzelne, die opponieren. Jan Paisley hat ja opponiert, damals 1995, als der von Habsburg, der war ja als Europa-Abgeordneter auch dabei. Jetzt muss ich gerade studieren, war das 1995. Auf jeden Fall war der von Habsburg dabei, der Papst kam rein, die Häupter der Nationen standen auf. Eine Stille, wie man sie sonst nicht kennt. Der Papst kommt mit seiner Delegation. Jan Paisley, der Protestantenführer von Nordirland, steht auf. Das wurde ja live übertragen, damit hat man nicht gerechnet. Steht auf, schaut den Papst an und sagt ihm auf Englisch, Sie sind der Antichrist. Der von Habsburg steht auf, kommt hinten raus, gibt dem Jan Paisley einen Tritt in den Hintern. Und der Jan Paisley dreht sich um und sagt, Thank you very much. Von Habsburg. Also da prallen zwei Welten aufeinander. Und Jan Paisley wollte ja in die Schweiz kommen vor Jahren. Er war von Evangelikalen eingeladen, er bekam keine Einreisebewilligung. Aber vor zwei Jahren war er bei einem Kongress in der Schweiz. Ist jetzt ein alter Mann. Gut, die Geister streiten sich. Also ich habe in der Westschweizer in der École Biblique in Genf habe ich auch jeweils drei Tage Unterricht. Und da sind ja auch Irländer dabei. Und die Irländer sagen mir, der Jan Paisley, es ist nicht wahr, was man über ihn so sagt. Er ist wirklich ein Mann, der versucht, dass die protestantische Tradition, also die Bibel, so weit wie möglich aufrecht zu erhalten. Und er wehrt sich mit aller Vehemenz. Und er ist ein Mann, er stärkt uns durch sein Verhalten, er ermutigt uns durch sein Verhalten, er lehnt auch jede Gewalt ab. Er wird ja in den Lexiken angegeben als militanter Politiker, verstehen wir. Und die Irländer sagen immer wieder, die Evangelischen, die vom Katholischen zum Glauben gekommen sind, das stimmt nicht. Er lehnt jede Gewalt ab. Das unterstellt man ihm. Also das so nebenbei. Gut, also ab dieser Zeit, vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, üben die Päpste ein furchtbares, grauenhaftes Diktatorenregime. Es werden ja übrigens in dieser Zeit, wie viele Päpste werden, 35 Päpste werden von ihren Kardinälen erdrosselt. In dieser Zeitspanne, 8. bis 11. Jahrhundert. Also diese Fürstenfamilien, diese alten Senatorenfamilien Roms, die ringen ja alle um den Papstposten. Und Bischofssitze, Kardinalsitze sind käuflich. Also von Senatoren können Kinder mit 5 Jahren schon zum Kardinal geweiht werden, wenn die Familie genug Geld abgibt und so weiter. Also das ist das dunkle Mittelalter, buchstäblich. Und mit einer Wucht verfolgt man überall die Evangelien, die Bibeltreuen. In ganz Spanien gab es ja Hausgemeinden, so wie sie jetzt überall entstehen, in der ganzen Welt. Das gab es damals aus diesem furchtbaren Elend. Spanien war voll von Hausgemeinden. Es gab viele Brüder, die Predigen durch die Lande zogen und die Leute aufriefen, aus der Hure Babylons rauszugehen und ganz Jesus ergeben zu leben, einfach und schlicht nach dem Evangelium, nach der Bibel. Und dann wurde die Bibel verboten und die Hausgemeinden wurden verfolgt und etwas später haben wir Spanien voll gesäubert vom christlichen Glauben. Die Herrschaft Roms in den Bischöfen ist in Spanien aufgerichtet. Viele Märtyrer sind daraus entstanden. Also es scheint, dass sich das langsam wiederholt, aber diesmal wahrscheinlich in umfassender Weise. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen schauen, zeitgemäß noch kurz etwas. Das letzte Konzil war ja ein, jetzt kann man das auslöschen, ja, Dankeschön. Das letzte Konzil war in seiner Weise sehr eigenartig. Warum? Alle Konzilien bis zum letzten Konzil haben immer verdammt, ausgeschlossen. Das habe ich bereits erwähnt. Das letzte Konzil 1962-65 hat eine ganz neue Strategie verfolgt. Papst Johannes der 23., den viele Juden für den Messias hielten, es sind ja in den 60er Jahren tausende Juden katholisch geworden, weil sie meinten, er sei der Messias. Warum? Dieser Papst hat als erster Papst den Juden Freiheit zugesprochen. Er hat als erster Papst in einer Erklärung, er wollte noch viel mehr, aber die arabischen christlichen Bischöfe haben das verhindert. Er wollte ein extra Dokument für die Juden herausgeben, in Bezug auf die Juden, das hat man aber verhindert. Und so hat der Papst dann auch die Moslems reingenommen, Allah und so weiter, alles fast in einen Topf gerührt. Er konnte nicht anders. So heißt es, aus politischen Überlegungen. Der Papst muss ja auch manchmal aus politischen Überlegungen gewisse Dinge wieder einschränken. Und das erste Mal in der Geschichte gab es ein Dokument, in dem der Papst schrieb, die Juden sind unsere älteren Geschwister. Und die Juden, jeder darf seinen Glauben in Freiheit ausüben in der Welt. Das hat es noch nie gegeben. Aber woran liegt der Haken? Das ist kein Dogma. Das ist nur eine Erklärung, die ist null und nichtig. Und das weiß der Papst auch. Denn wenn es darauf ankommt, wenn die Kirche Macht hat, wird das Dogma in Kraft gesetzt. Und im Dogma heißt es, die Juden sind verdammt und bleiben verdammt. Jetzt haben wir in der Erklärung ganz schöne biblische Passagen. Römer 11 wird erwähnt, mehrmals. Wunderbar, biblisch einwandfrei. Und jetzt haben das Juden gemerkt, das Konzil hat ja daraus kein Dogma gemacht. Die Juden sind nicht so dumm, gell? Und jetzt haben sie, als der Papst jetzt im Jahr 2000 nach Israel ging und die Juden um Vergebung bat, und nach Yad Vashem gab, er ist ja wirklich ein guter Schauspieler, er kann die Sachen so eindrücklich rüberbringen. Und da haben etliche Journalisten Israels im Vorfeld gebeten, dass man die Sache noch einmal, dass man nochmal über die Bücher geht und gesagt, es ist ja kein Dogma. Der Papst soll gefälligst diese Erklärung, dass die Juden die älteren Geschwister der Christen sind und dass die Juden nach Römer 11 eine Zukunft haben, das soll er bitte gefälligst der Dogma erklären. Und diese Journalisten hat man mundtot gemacht. Nicht? Es gab damals 13 Ausstrahlungen weltweit, die der Vatikan ja auch bezahlt hat. Es ist das erste Mal in der Geschichte, haben 13 Begebenheiten der Versöhnung, die der Papst im Vatikan spielte, kann man sagen, fast die ganze Menschheit hat das erste Mal in der Geschichte gesehen. Da hat der Vatikan gesorgt, ganz Asien, ganz Afrika, fast alle Moslems, die Moslems lieben ja den Papst. Also wir sehen gewaltige Dinge. Was wollte ich jetzt damit sagen? Eben dieses Konzil hat also als erstes niemand mehr verdammt, sondern gesagt, über den Weg der Freundschaft kriegen wir alle zurück. Und ein Geist weltweit bei allen Religionen und Kirchen ist ein Geist der Freude aufgebrochen. Das erste Mal lässt diese Kirche ihre Macht fallen, meinte man, verstehen wir? Auch die Hindus, auch die Moslems, überall. Es kam eine Reaktion aus der ganzen Welt. Das letzte Konzil war ein solches Ereignis, das hat die ganze Welt buchstäblich in ein Fieber gebracht. Und seitdem fiebert es weiter auf die Einheit. Aber wir müssen wissen, es sind keine Dogmen. Sie sind null und nichtig. Hier behält man das Messer in der Hand, hinterm Rücken, und vorne reicht man die Hand. Verstehen wir? Das ist die Taktik. Das ist jetzt sehr plump dargestellt, ausgesagt. Aber so ist es. Und ein Konzil hat also, da hat der Papst die höchste Funktion. Wir können das im Kirchenrecht nachlesen, in den Artikeln Kanon 336, 337 und folgende. Da heißt es, ein ökumenisches Konzil kann nur vom Papst einberufen werden. Und im Kanon 333, Paragraph 1 heißt es, ein Papst, der rechtmäßig gewählt ist, das heißt nach katholischem Kirchenrecht gewählt ist, der ist rechtmäßig gewählt. Der Papst hat die Leitung aller Verhandlungen, des Verhandlungsganges, Verlegung des Konzils, Vertagung und Auflösung. Der Papst hat also sämtliche Machtbefugnisse. Der Papst bestätigt am Schluss das Konzil. Der Papst kann am Schluss eines Konzils sagen, das Konzil ist null und nichtig und dann war es nicht gewesen. Verstehen wir? Sämtliche Prälaten der Welt könnten eine gegenteilige Meinung haben. Wenn der Papst sagt, so ist es, kann niemand was machen. Das ist so geregelt, verstehen wir? Sonst ginge ja die Einheit nicht. Und auf diesem Konzil waren dann das erste Mal Beobachter der Freikirchen und der protestantischen Landeskirchen dabei. Und ja, der Mr. Pentecostal, der südafrikanische Pfingstführer, ich weiß nicht, ob ihr von dem auch gehört habt, man nannte ihn den Mr. Pentecostal, der war als Vertreter der Weltpfingstbewegung beim Konzil und der hat nachher überall proklamiert in den Schriften und Büchern, eine solche Einheit, wie er im Vatikan vorgefunden hat, hat er noch in keiner Freikirche und anderen protestantischen Kirche gefunden. Und das, da müsse der Heilige Geist sein. Und dann hat die Pfingstbewegung, kam dann in eine Zerreißprobe. Nach dem Konzil gab es ja dann Spaltungen und Diskussionen, weil die südafrikanische Pfingstbewegung hat sich der katholischen angeschlossen. Die europäische war noch dagegen. Inzwischen hat sich die europäische auch angeschlossen. Aber damals war es lange eine Zerreißprobe. Heute ist die Weltpfingstbewegung anhand der Dokumente der katholischen Kirche, die beiden dicken Bände, die Konsenstexte, die kann man heute nachlesen. Also heute haben sie auch Kanzelaustausch. Ich weiß nur, im Ruhrgebiet, da sind ja zwei Prediger aus unserer frühen Pfingstgemeinde, als ich Prediger war, haben sie sich ausbilden lassen und die sind im Ruhrgebiet Prediger. Und die sagen hier mit Bestürzung, wir müssen am Sonntag in der katholischen Kirche predigen und der katholische Priester bei uns. Wir können nichts machen. Also so von oben angeordnet. Und ich habe ja das haben wir kommen sehen. Das ist ja nichts Spezielles mehr. Was hat denn Mr. Pentecostal nicht gewusst? Er wusste von diesem Buch nichts. Und er wusste nicht, dass alle, die an einer Verhandlung teilnehmen, alle Geweihten, die müssen
Die haben einen extra Eingang und die müssen schwören vor einem Tribunal von Ältesten, von hohen Persönlichkeiten im Vatikan, dass sie kein Dogma zur Diskussion stellen, bei allen Verhandlungen. Das müssen sie schwören. Und dass sie nur das besprechen und beraten, was der Papst vorgibt. Und das erweckt dann bei den Außenstehenden, die als Gasthörer da waren, den Eindruck, du, da war kein Streit und eine Ruhe und eine Gelassenheit, keine erhitzten Gemüter, nichts. So was, bei so vielen tausend Bischöfen und Erzbischöfen und Kardinälen. Und das stimmt auch, versteht ihr, das erweckt diesen Eindruck. Aber das wussten diese protestantischen Vertreter aus allen Kirchen und aus den verschiedensten Freikirchen nicht. Und wurden damit irregeführt. Und damit war schon was am Werk bei ihnen, denn was hatten die da zu suchen? Versteht ihr, die hätten da überhaupt nichts zu suchen gehabt. Die können sagen, wir haben nichts gegen den Papst, als Mensch und gegen die Menschen. Aber das System, da haben wir als Christen nichts zu suchen, weil es in der Schrift heißt, geht raus und nicht geht rein. Schaut mal. Nein, es heißt, geht raus. Also, Stimmrecht haben jeweils alle Kardinäle, Patriarchen, die unierten Kirchen, die unierten orthodoxen Kirchen, ihre Patriarchen, Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte, Prälaten, in Jurisdiktionsbezirken, Abtprimas, die Oberen von monastischen Kongregationen, Generaloberen, Titularbischöfe und. Also das sind eine Riesenmenge von führenden Leuten. Also ich denke, die Zeit ist abgelaufen. Nur noch das, im Todesfall, Papst Johannes der 23. starb ja während des Konzils. Und dann im Todesfall muss das Konzil abgebrochen werden. Alle gehen heim, der neue Papst wird gewählt, alle werden wieder zusammengerufen, wenn der neue Papst das will. Paul VI. Hätte lieber das Konzil abgebrochen, weil Paul VI., der Nachfolger von Johannes dem 23., war ein ängstlicher Mann, also ein sehr rationeller Mann. Johannes der 23. war so der kleine, dicke, liebe Papa, wie man sagte, der hat alle Herzen der Welt gewonnen. Bei Paul VI. Wurde es sehr ernst. Paul VI. Hat aber eines getan, er hat aber tausende Priester vom Zölibat befreit, die schon mit Frauen zusammenlebten, er hat ihnen die Freiheit geschenkt. Versteht ihr? Er hat ihre Ehen akzeptiert. Das ist ja wichtig. Ihre Ehen waren damit rechtsgültig oder ihr Zusammensein mit Frauen. Der jetzige Papst hat damit Schluss gemacht. Er hat keine Priesterehe mehr erlaubt. Versteht ihr? Also, er lobt das Zölibat in den höchsten Tönen, aber immer schlimmer treiben es dann die Priester mit vielen Frauen. Das muss man leider auch sagen. Wobei es viele aufrichtige Priester und Ordensmänner gibt, muss man auch sagen. Aber das, was im Hintergrund läuft, das ist dann sehr schlimm. Mein Bruder ist ja im deutschsprachigen Oberwallis vom Staat angestellt als Psychotherapeut, Eheberater, Schulpsychologe und so weiter. Und er betreut einige Frauen laufend in unserem kleinen Oberwallis, deutschsprachigen Raum, die mit Priestern zusammenleben. Versteht ihr, für Frauen ist das sehr schwer. Vor allem so in einem Land, wo jeder jeden kennt. Und immer dieses Versteckspiel und kein normales Eheleben führen zu können. Und es ist ja so, dass dann der Priester nur schnell kommt und dann wieder geht. Das ist für Frauen deprimierend. Und die sind im Laufe der Jahre werden psychisch krank. Das ist nicht nur da so, das weiß man in der ganzen Welt. Und da brauchen die einen Berater, einen Helfer. Und da sagte mir damals, als ich rausgeschmissen wurde, mein Bruder, wir könnten in einer Stunde das ganze Oberwallis auf den Kopf stellen, wenn die frommen Leutchen wüssten, wer der und der Priester ist, was der macht. Versteht, die Leute sind so naiv und ahnungslos. Das nur in Klammern gesagt. Also, das Konzil beschließt Dinge, die gotteswidrig sind, die mit der Bibel nicht kompatibel sind. Und wir fragen nicht das Konzil, sondern wir fragen die Bibel und halten in Christus Einheit. Und damit möchte ich schließen. Ja.